komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen, denn du allein kannst uns in die Nähe Gottes führen, in die Gemeinschaft mit ihm, durch Jesus, der uns dich geschenkt hat. Ja, komm, Heiliger Geist, erleuchte jetzt unsere Herzen, unseren Geist, unseren Verstand, damit wir aufnehmen, was uns Jesus schenken will. Wir preisen den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. So. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir wollen uns in diesen Tagen mit dem Vater Unser beschäftigen. Hier steht das Vater Unser, ein außergewöhnliches Gebet. Und das ist es wirklich. Wenn wir betrachten, was wohl Jesus da gemeint hat. Gebet. Man kann fast sagen, in deinem Gebet erkenne ich deinen Gott. In deinem Gebet erkenne ich deine Beziehung zu Gott. Wenn wir hier jetzt, jeder Einzelne anfängt zu beten, man könnte fast wirklich eine Analyse deiner Person machen. Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Gottesbild? Was bewegt dich? Was sind deine Sorgen, deine Nöte? Ja, alles wird da offenbar werden. Weil bete und ich erkenne etwas von deinem Herzen, was dich umtreibt, was dir Not, deine Not ist, deine Sorgen und was dein Gottesbild ist. Im Gebet erkennt man Gott, deinen Gott. Und die Frage ist also, was treibt uns dein Gebet um? Was bewegt mich dort? Zu wem bete ich? Die Jünger, die waren wirklich ganz neugierig. Wie betet Jesus? Und Jesus hat ihnen das Vaterunser gelehrt. Und dabei erkannten sie plötzlich, um was es Jesus geht. Gerade im Vaterunser, da bekommen wir ganz und gar mit, um was es Jesus ging. Was sein Gott ist, sein Gottesbild, seine Gottesbeziehung. Und die Jünger nehmen daran teil. Die Jünger nehmen daran teil. Das Gebet, es ist etwas ganz Zentrales für unser Leben. Jeder Mensch betet irgendwann ein. Jeder Mensch betet unwillkürlich, egal zu wem. Aber der Mensch ist so tief auf ein Jenseits angelegt, auf etwas Höheres, auf, wie er es auch nennen mag, Urgrund, Wurzelgrund und. Oder allerhöchstes Wesen oder Gleichen oder allerhöchstes Es. Irgendwo spürt der Mensch zu tief, dass er Wurzeln braucht und dass diese Wurzel stimmen muss und dass diese Wurzel wirklich Nahrung braucht. Sonst verliert er sich. Der Mensch braucht das. Ihr habt das sicher auch schon alle erfahren, oder? Es gibt Situationen, da muss ich in die Wurzel kommen. Und wir haben alle Sehnsucht, dass diese Wurzel stimmt. Und dass diese Wurzel in einem guten Boden drin ist und gute Nahrung gibt unserer Seele, unserem Geist, unseren Lebensbedürfnissen, unserem Lebensgrund. Das Vaterunser ist also, wo Jesus seine Jünger teilnehmen lässt an dem, was ihn bewegt. Ja? Das Vaterunser lässt uns wirklich teilnehmen an dem, um was es Jesus geht. An seiner Lebenseinstellung, an seiner Wurzel, an seiner Sehnsucht, an dem, wofür er lebt. Das Vaterunser ist nicht das Gebet Jesu ist nicht irgendein allgemeine Floskel. Man nimmt an seinem Leben zutiefst teil, an dem, was in seinem Herzen umtreibt. Ja. Das Gebet ist wirklich immer Teilnahme an dem, was der andere bewegt. Wenn ich hier bete, nimmt ihr teil an dem, was mich umtreibt und was mich bewegt. Gell? Ihr nehmt ein Stück teil an dem, an meinem Gottesbild. Und die Jünger nehmen so teil an dem, was Jesus bewegt, was Jesus drängt, worin Jesus steht. Ist tiefste Gemeinschaft. Das merken wir auch, wenn wir miteinander beten. Dann spüren wir, da geht es immer ein bisschen ans Eingemachte, gell? Da spüren wir immer, wir nehmen am Leben des anderen teil. Deswegen haben wir oft auch Scheu, so persönlich offen zu beten. Ja? So allgemeine Gebete, gegrüßt seist du Maria oder auch Vater Unser, zunächst ganz unbedacht, die lässt sich gut beten. Da gibt man nichts von sich preis. Aber heute oder morgen wird er spätestens merken, dass wenn wir das Vater Unser beten, dass wir allerhand von uns preisgeben, wenn wir es ehrlich meinen. Und wir das meinen, was Jesus meinte. Ja, also wir nehmen beim persönlichen Gebet immer am anderen teil. Und das heißt, wenn wir das Vater Unser beten, nehmen wir an dem, um was es Jesus geht, zutiefst teil. Und das verändert unser Gebet. Und ich sage euch, es ist auch zugleich ein befreiendes Gebet. Ein befreiendes, versöhnendes, heilendes Gebet, das mir einen ganz neuen Blickwinkel auch gibt für mein Leben und für diese Welt. Eine kurze Frage, verstehen Sie mich alle gut, oder? Ja, okay, danke. Das war für unser, also ein Gebet, das uns ganz tief hineinnimmt in das, um was es Jesus geht. Und damit in das Wesen unseres christlichen Glaubens überhaupt. Das Vaterunser ist das Gebet überhaupt für uns Christen. Ja. Wer von uns hat es noch nicht gebetet? Ja. Es gehört zu unserem Gebetsleben dazu. Das Gebet, das Vaterunser, ist das Zentrum unseres Betens. Dass wir beten jeden Tag gewöhnlich, oder? Und wir beten es ja für alles Mögliche. Wir beten es um gutes Wetter, dass endlich regnet. Wir beten es, wenn wir Sorgen haben um Kinder. Wir beten es, wenn eine Entscheidung anfällt. Wir beten es für alles. Und die Gefahr ist, dass dieses Gebet eine reine Füller wird. Eine Fünfel. Etwas, was eigentlich dann auf Dauer leer geworden ist. Es wird um seiner Seele beraubt. Es wird seiner Seele beraubt und damit auch seiner Kraft. Das Vaterunser ist ein machtvolles, kraftvolles Gebet. Ein Gebet, das verändernd ist, das heilbringend ist. Und das sollen wir in diesen Tagen erfahren. Es soll tatsächlich für uns ein machtvolles Gebet werden, das in unser Leben hineinwirkt und dort Heil bringt. Heil und Leben bringt. Warum? Weil wir plötzlich um etwas beten, um was es Gott geht. Und weil wir plötzlich spüren, Gott wirkt in meinem Leben und er will in meinem Leben wirksam sein und handeln. Das werden wir jetzt schon dann in den nächsten Morgen schon ganz tief erfahren, beziehungsweise heute schon vielleicht schon. Das Vaterunser ist ganz und gar keine Einbahnstraße, ja, wo immer nur ich beten muss, gell? Sondern wo ich ganz tief bezeuge, Gott handelt in meinem Leben und will was tun in meinem Leben. Das Gebet, das wirklich verändernd ist. Es gibt Menschen, die beten und beten und beten und fühlen sich völlig unerhört, ja? Aber das ist kein Gebet. Gebet ist ein ganz lebendiger Dialog mit Gott, der lebt und der sich dir und mir schenkt. Und das Vaterunser führt uns so tief hinein in ein neues Miteinander zwischen Gott und Mensch. Das Gebet. Ich wünsche uns allen, dass unser Gebet in diesen Tagen eine ganz neue Dimension bekommt. Und Wir entdecken, Gott ist da. Ja, das Gebet Jesu, es ist ein Gebet der Jünger. Wie ich gerade schon sagte, jedes Gebet offenbart ein Stück unser Gottes Bild. Jedes Gebet offenbart unseren inneren Glauben. Und auch das Gebet Jesu offenbart sein Gottesbild, sein Glauben, seine Einstellungen, um was es ihm geht. Ganz wesentlich. Die Jünger, die waren nun schon geraume Zeit bei Jesus. Sie waren schon geraume Zeit bei Jesus, folgten ihm über alle Wege, die er ging. Und sie haben erlebt, wie Jesus betet. Das hat sie neugierig gemacht. Und wir haben in den Evangelien, Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, zwei Vaterunser überliefert. Bei Matthäus innerhalb der Bergpredigt, also in diesem Grundsatzprogramm Jesu, eine Zusammenstellung vieler seiner Predigten. Und da erfahren wir, ich lade ein, dass wir das gemeinsam lesen, als Jesus. Also, Jesus sammelt seine Jünger auf dem Berg um sich und er lehrt sie. Das war der Unser. Bei Lukas, im Lukas-Evangelium lesen wir, Jesus auch betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater und so weiter. Also Jesus sammelt beides Mal seine Jünger um sich. Übrigens, Jünger kann man auch als Schüler übersetzen, ja? Es sind einfach Menschen, die in die Schule Jesu gehen. Und die Schule Jesu gehen heißt dann schließlich auch gesandt werden. Hinausgehen und dann Zeugnis geben davon. Also, Jesus sammelt seine Jünger um sich. Übrigens, das, was ihr da im Hintergrund seht, das ist diese Höhle auf dem Ölberg bei Jerusalem, in Jerusalem, wo auch die Vaterunserkirche steht, wo man auch sagt, auch hier sei dieser Ort, dieser einsame Ort, wo Jesus auch gebetet hat und wo er sie das Vaterunser gelehrt hat. Eine ähnliche Höhle gibt es auch auf dem Berg der Seligpreisung, die sogenannte Eremos-Höhle, in die ich auch immer gerne gehe, wo auch gesagt, das ist dieser einsame Ort, wo Jesus sich zurückgezogen hat, um zu beten. Und schaut, und die Jünger, die erleben, wie Jesus ins Gebet geht, und sie sind wohl bewegt davon, denn sie erkennen dabei, dieser Jesus hat einen Vater in seinen Gebeten. Dieser Jesus, wenn der ins Gebet geht, das spürt man direkt, der hat ein Gegenüber. Ja, ganz, ganz faszinierend und ganz stark ist es auf dem Berg Tabor, wo Jesus im Gebet sogar verklärt wird. Ja? Er tritt ein in eine Welt, die wirklich bei ihm ist. Er hat einen Gott in seinen Gebeten, einen Vater in seinen Gebeten und dieses Licht durchdringt ihn und erfüllt ihn. Ja, unser Gebet wird zu einer Heimat, zu einer ganz innigen Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Besondere, das wir haben. Wir haben ein Du im Gebet. Und die Jünger spürten eindeutig, Jesus hat ein Du in seinen Gebeten. Der begegnet jemanden und dieser verändert ihn. Das Lied, gell? Es gibt ein Lied, da heißt dann, dass dieses... Und dein Glanz strahlt auf in unserem Gesicht, gell? Ja, wenn wir in Gott sind, dann werden wir selber durchstrahlt von seinem Licht und von seiner Liebe. Das Vaterunser. Jesus wollte nun auch seine Jünger dieses Gebet lehren. Und die Jünger sagen, Herr, bitte lehre uns beten. Das heißt, lass uns teilnehmen an deinem Gott. Lass uns teilnehmen an deinen Gebeten. Lass uns teilnehmen an deiner Wurzel. Lass uns teilnehmen an dem, um was es dir geht. An deiner Gottesbeziehung. Denn am Gebet des anderen teilnehmen heißt letztendlich an ihm selbst teilnehmen. Und Jesus lässt uns teilnehmen an seiner Gottesbeziehung. Jesus lässt uns teilnehmen an seiner Vaterbeziehung, gell? An seiner intimen Beziehung zu Gott. Jesus lässt uns teilnehmen an seinem Leben. Wir reden ja immer viel vom Ganzheitlichen. Gell? Zum Ganzheitlichen gehört vor allem meine Gottesbeziehung. Ja, nicht Körperbewusstsein oder sonst was, darf man alles haben. Aber ganzheitlich meint zutiefst an meiner Gottesbeziehung. Und die macht heil. Die macht. Die Gottesbeziehung Jesu hat heil gemacht, gell? Die hat Wunder gewirkt. Die Gottesbeziehung zu Jesu, die hat versöhnt, die hat aufatmen lassen, die hat Geborgenheit geschenkt. Und das haben die Jünger schließlich alles erlebt. Da kommen wir noch dazu, dass Vater unser ist, höchst heilmachend. Die Jünger haben gefragt, Herr, lehre uns beten, wie Johannes gelehrt hat. Und da wird etwas Wichtiges gesagt. Jeder Schriftgelehrte, der Schüler hatte, hat auch sein Gebet gehabt, das er mit den Jüngern, mit seinen Schülern gebetet hat. Jeder Schriftgelehrte hat seine Jünger auch beten gelehrt. Und zwar seine Art zu beten. Dazu gehört natürlich auch die Psalmen und so weiter. Aber auch das Gebet überhaupt aus der Tora. Und jeder Rabbi hat seinen Schülern das Beten beigebracht. Und das war auch ein Kennzeichen für ihn. Und so kommen auch jetzt die Jünger Jesu und sagen, lehre uns beten. Lass uns teilhaben an dem, um was es an deiner Gottesbeziehung, lass uns teilhaben an dem, was es dir geht. Lass uns teilhaben, Jesus. Und da spürte er plötzlich zwischen Jünger und Jesus eine sehr innige, intensive Beziehung. Und das ist ein Geschenk. Ich darf teilhaben an der Gottesbeziehung zum seinem Gott. Ich darf teilhaben an der Gottesbeziehung Jesu. Ist das nicht schön? Und wie beginnt das Vaterunser? Mit Abba, mit Vater. Das heißt, das Gebet führt uns gleich hinein in das Gottesbild des anderen. Und Gott ist für Jesus Abba. Abba. Da kommen wir nachher dazu. Das Gebet führt uns gleich hinein in eine innige Gemeinschaft, die Jesus zu seinem Vater hat. Und keine andere ist uns geschenkt. Wenn ich sage, Jesus, lehre mich beten, dann zeigt er mir, komm mit mir zu meinem Vater, Abba. Ich nehme zutiefst teil an dem, um was es Jesus geht. Das ist nicht wunderbar? Und schaut, in diesen Tagen wollen wir in diese Gemeinschaft Jesu eintreten, in sein Beten, in seine Gottesbeziehung, in dem, was ihm geht. Und ihr werdet merken, das macht etwas aus mir. Wir werden für vieles ganz anders beten. Ihr betet viel für eure Kinder. Ihr werdet anders für sie beten. einer viel größeren Freiheit und einer viel größeren Entlastung. Ja, also, wir nehmen teil an dem, um was es Jesus geht. Nun wollen wir ein bisschen die äußere Form des Gebets des Vaterunsers anschauen. Das Vaterunser. Erstaunlich ist, das Vaterunser ist ein sehr kurzes Gebet. Ein sehr kurzes Gebet. Das ist erstaunlich, das müssen wir uns auf der Zunge vergehen lassen. Das Vaterunser ist ein sehr kurzes Gebet. Wir meinen manchmal, wir müssen ungeheuer viel Worte machen, gell? Und wir werden müde und erschöpft. Aber das Vaterunser ist ein sehr kurzes Gebet. Aber ihr wisst ja, es gibt Worte, die werden plötzlich so stark, die werden innerlich plötzlich so schwergewichtig, ja, so bedeutsam. Ja. Ich denke zum Beispiel, wenn der junge Mann, der verliebt ist in seine Mädel, zum ersten Mal sagt, ich liebe dich, dann ist da eine enorme Kraft dahinter, oder? Eine große. Oder wenn ich sage, ich bin betrübt, ich bin traurig, dann steckt da enorm viel dahinter. Hoffentlich versteht der andere das. Ja? Vielleicht geht es an ihm vorbei. Aber es gibt Worte, die werden so stark. So stark. Und der andere muss sehr sensibel sein, sie nicht zu überhören. Und wenn der andere überhört, dann fühle ich mich total missverstanden. Das Vaterunser ist ein Gebet, wo jedes Wort ungeheuer stark ist. Wo Jesus alles hineinlegt. Und die Hintergründe, warum diese Worte so stark sind, die werden wir in diesen Tagen erfahren. Wir beten das Vaterunser manchmal so, Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Etwas verstanden? Das Gewicht, die Worte haben das Gewicht verloren, die ursprüngliche Kraft. Und die wollen wir wieder erholen in diesen Tagen. Diese Worte, die Kraft haben und die uns in eine Freiheit hineinführt, eine Kraft, eine Stärke und eine neue Liebe und eine neue Sehnsucht. Ein kurzes Gebet. Dahinter steht sicherlich auch diese Worte Matthäus 6, 7 bis 8. Ich lade Sie ein, dass wir sie gemeinsam beten. Wenn ihr betet, Jesus macht ganz deutlich, der Vater, der weiß, was wir brauchen. Das ist eine Vertrauenshaltung. Denn zu welchem Gott sage ich Vater, der gar nicht weiß, wie es seinen Kindern geht? Hm? Ihr seht ja genug Väter, gell? Ihr könnt es sicher gut mitfühlen. Ein Kind kommt unwillkürlich zum Papa gerannt, weil es weiß, da findet es Schutz, gell? Da findet es Schutz und da findet es Hilfe. Normalerweise sollte es so sein, ja. Ich bin überzeugt, jetzt, wenn da ein Kind ist, das jetzt traurig oder Angst hat, kommt es nicht zu mir gerannt, sondern zu seinem Vater. Und nicht zu mir, bei seinem Vater. Und das steckt hinter dem Vater uns auch. Wo gehen wir hin, wir Erwachsene? Haben wir einen Vater, wo ich nicht weiß, wo ich nicht nötig habe, viel drumherum zu reden, sondern wo ich sagen kann, Vater, du weißt, wie mir es ist. ich weiß, dass du mir hilfst. Du bist mein Vater. Dazu lädt uns das Vaterunser ein. Ein neues Vertrauensverhältnis, wo ich nicht plappern muss. Ja, wir machen intensiver Lobpreis, ohne Zweifel. Warum? Weil wir nur noch Grund haben zum Danken. Aber ich weiß, ich brauche nicht ewig, ewig beten. Der Paulus, der hat dreimal gebetet, sagt er, dass der Herr ihn, den Stachel aus dem Fleisch nimmt. Ja, dreimal nur. Wir beten manchmal 100 Mal, gell? Und Gott sagte ihm, meine Gnade sollte genügen. Auch die heilige Theresia von Avila sagt, dreimal sollst du beten, dann hörst auf. Ja, sage, denn Gott weiß dann schon, was er tun muss. Also dieses vertrauensvolle Gebet, Herr, du weißt es. Und jetzt danke ich dir, dass du weißt und dass du hilfst. Also nicht blabbern wie die Heiden. Das Vaterunser ist ein kurzes Gebet. Wisst ihr, weil es ein Gebet ist, wo das Wesentliche ausgesagt wird. Das Vaterunser ist schließlich ein reines Bittgebet. Ein reines Bittgebet. Und das ist komisch. Denn eigentlich betet der jüdische Beter viel im Lobpreis. Der Lobpreis ist eigentlich das große Gebet. Und dann kommt man in die Bitte und dann wieder in Lobpreis. Wenn man die Psalmen liest, dann ist viel Lobpreis drin, aber auch ganz große ehrliche Bitte. Und es wird viel erzählt, was Gott getan hat. Und Vater unser, ein reines Bittgebet. Hat Jesus geehrt? Wie kommt er dazu, ein reines Bittgebet zu formulieren und nicht ein Lobpreisgebet? Zum Beispiel wie das hier, wir können es gemeinsam sprechen. Gepriesen seist du, Herr unser Gott. Abraham, Isaak und Jakob. Du großer, starker, furchtbarer Gott, du höchster Gott, Gründer des Himmels und der Erde, du unser Schild und unsere Burg, ja. Du unsere Zuflucht von Generation zu Generation. Gepriesen seist du, Herr, du Schild des Abraham. Das ist ein Lobpreis, ja. Warum lehrt Jesus nicht einen Lobpreis? Zum Beispiel erst, dass er sagt, Vater, wir preisen dich, dass du der Große und Allmächtige, der Ewige und der Heilige, der Vollendete, der Herr aller Zeiten, der Schöpfer des Universums, du Schöpfer des Kosmos, du wunderbarer Ratgeber, du Weisheit, du Fülle, dass wir zu dir, Vater, sagen dürfen. Wäre doch auch Möglichkeit, oder? Ein Lobpreis auf Gott. Aber nein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ganz erstaunlich, nur reine Bitten. Was soll das? Also es muss im Vater unser um etwas gehen, was ungeheuer bedeutsam ist. Es muss etwas um etwas Dringliches gehen, um etwas ganz Dringliches. Dass Jesus den Lobpreis vergisst. Aber, das werden wir jetzt merken, dass diese Bitten, die ich da bete, eigentlich Lobpreis werden. Die Bitten, die wir da beten, die werden zutiefst eine Anerkennung Gottes in dem, was er tun will. Jesus will etwas erreichen. Das Vaterunser ist ein ganz kurzes Gebet mit reinen Bitten, ein kurzes Gebet mit lauter Bitten. Und man kommt sofort zur Sache. Man kommt sofort zur Sache. Nicht lang drum rumreden, ja. Nicht, ja. sondern kommt sofort zur Sache. Zum Beispiel, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Haus brennen würde, ja, ein Haus brennen würde, dann gehe ich zur Feuerwehr, möglichst gemütlich, gell? Das eilt ja nicht. Und dann sitzen die gerade zusammen, ratschen miteinander und trinken eine Spezi. Und dann sage ich zu denen, Entschuldigung, ich will ja eure Gemeinschaft ja nicht stören, ja. Aber ich habe gehört, dass ihr, was Feuer angeht, gute Spezialisten seid, ja. Darf ich eure Gemeinschaft ein bisschen stören? Denn wisst ihr, es ist was passiert. Ja, in der Wendelinstraße, da steht ein Haus in Flammen. Ja, ja, es brennt schon ein bisschen stark. Ja? Hätte ihr Zeit zu kommen? Das macht doch kein Mensch, oder? Sondern man geht hin und sagt, hallo, es brennt. Wallingstraße 15. Menschen, Lebensgefahr. Und die schießen los und vergessen alles. Und die wissen auch ganz genau, was sie tun. Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat. Jeder weiß. Und keiner zickt aus, sondern Einheit. Und los geht's. Vater unser ist auch so ein Gebet. Da geht es knallhart zu. Nicht lang drumherum reden. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein Gebet voller Intensität. Wie es brennt. Es brennt, Vater. Es brennt in dieser Welt. Wir wollen, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da wird nicht drumherum geredet. Es ist höchste Zeit, Vater. Dahinter, hinter dem Ganzen steht nämlich die große Not des Gottesvolkes. Die große Not des Gottesvolkes. Jesus selber, er weint über Jerusalem, über die Verstocktheit. Über die Verstocktheit. Sie erkennen nicht den, der gesandt worden ist, das Heil zu bringen. Er weint über die Situation, die er erfahren muss, dass er so abgelehnt wird. Das Reich Gottes will anbrechen und die Leute schlafen, ja? Es brennt und keiner kommt zum Löschen. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Das Vater unser ist ein ganz starkes Gebet, ein Schrei, dass endlich das geschieht, zu was Jesus gekommen ist. Was der Vater will, was der Vater tun will. Deswegen, das Vater unser ist wie ein Schrei, dass Gott eingreife. Also ein kurzes, knappes Gebet. Und ich denke mir, das wollen wir in diesem Tag auch erreichen. Dass wir voller Sehnsucht dieses Gebet sprechen. Es gibt wirklich Licht für diese Welt. Heil, Frieden. Das Vater unser, es kommt gleich zur Sache. Wisst ihr, dass jedes andere Gebet in den anderen Religionen, das ist oft so geprägt. Also zuerst, man könnte sagen, es sind verschiedene Räume, durch die man durchgehen muss. Ja? Zuerst kommt man an die Schlosstüre. Erst wird man geprüft, gehöre ich dazu, bin ich geladen überhaupt, darf ich eintreten? Da tritt man ein und wird langsam von Thronsaal zu Saal geführt. Immer bestimmte Riten. Und schließlich stehe ich vor dem großen König, mache meine Verneigung, werde vorgestellt und so weiter. Solche Gebete gibt es auch, solche, wie ich langsam vorgelassen werde zum König, ja? Beim Vater unser überhaupt nicht. Da bin ich gleich vor ihm, vor dem Allmächtigen, ja? vor dem großen, unerschöpflichen Gott, der all das geschaffen hat, das ganze Universum, den ganzen Kosmos. Ich werde gleich vorgelassen, darf gleich sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, gleich komme ich zur Sache. Und nun, wir haben im Vater unser zwei große Teile. Zuerst kommt der Teil, der ganz eigenartig formuliert ist, nämlich: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommt der zweite Teil: unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ist erstaunlich, es sind zweierlei Formulierungen. Der erste Teil der Formulierung ist ganz eigentümlich. Die ersten drei Bitten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist eigentlich ganz eigentümlich formuliert. Warum? Fällt Ihnen was auf? Wir sind es so gewohnt, auch Deutschlehrer streichen eigentlich nicht an, dass da irgendwas fehlt. Denn was würden Sie sagen, wenn irgendjemand in Ihrer Familie das sagen würde? Bitte? Also, was fehlt da? Bitte? Wer tut es? Die Treppe werde geputzt durch dich, durch mich oder durch uns. Also, geheiligt werde dein Name, da fehlt der Handelnde. Wer soll seinen Namen heiligen? Das fehlt da. Übrigens, nachher unser tägliches Brot gib uns heute, das ist eindeutig. Wer? Wer soll uns das tägliche Brot geben? Gott. Das ist eindeutig. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Also, eindeutig, Gott vergib uns. Also in den anderen Bitten, da wird eindeutig der Handelnde auch gezeigt. Aber hier, geheiligt werde dein Name, da bleibt es offen. Wie könnten wir das sagen? Geheiligt werde dein Name durch... Bitte? Aha, ja, ja. Sie haben schnell begriffen. Meistens sagt man, geheiligt werde dein Name durch mich. Aber da hätte Jesus gleich sagen sollen. Hätte er es gleich gesagt, geheiligt werde dein Name durch mich oder durch uns. Hätte er ja gleich formulieren können. Aber man könnte sagen, geheiligt werde dein Name durch dich, geheiligt werde dein Name durch mich, doch geheiligt werde dein Name durch uns. Alle diese drei Formulierungen sind richtig. Aber auf wen kommt es bei Jesus jetzt ganz besonders an? Auf? Nein, nein. Auf Gott. Jesus legt größten Wert darauf, dass der Hauptakteur, der Haupthandelnde Gott ist. In den ersten drei Bitten geht es ganz maßgeblich darum, dass Gott der Handelnde ist. Und wir offen sind, dass Gott durch uns seinen Namen heiligt und in uns seinen Namen heiligt. Dass Gott der Haupthandelnde ist. Und das ist jetzt so wichtig. Es geht im Vater unser tatsächlich um ein neues Miteinander Gott und Mensch. Es geht um ein neues, tiefes Miteinander, Gott, Mensch. Im Vater unser hat Jesus sein ganzes Wollen und Erwarten zusammengefasst. Wisst ihr, zwischen Jesus und Gott und uns ist ein neues Verhältnis. Das wird ausgedrückt durch die Vaterschaft Gottes. Es geht um ein neues Miteinander. Schaut, das Schönste ist doch, wenn wir an dem, um was es dem Vater geht, teilhaben. Dass ich weiß, mein Vater hat das Beste vor und an dem will ich mitarbeiten. Denkt an den Sohn, an den barmherzigen Vater. Der Sohn hat erstmal die Schnauze bis da oben voll, ja, und sagt, mir reicht's, ich will was von meinem Leben haben. Ich will von meinem Leben was haben. Und er geht in die Welt und bringt alles, sein Geld bringt er durch, mit allem Möglichen, gell? Und er sitzt am Schweinetrog und spürt, wie eingeschränkt seine Wirkungsmöglichkeiten sind. Er hat keine Freude mehr im Leben, denn er hat ja nichts mehr. Und was tut er? Ja, er geht in sich und sagt, Mei, bei meinem Vater hat jeder Knecht mehr, als er braucht. Ich will wieder heimgehen und wenigstens Knecht wieder sein. Ich will wenigstens wieder Knecht sein. Er geht heim und sagt dem Vater, ich habe gesündigt. Aber der Vater nimmt die Arme und setzt ihn wieder in die Sohnschaft ein. Und was tut der Vater? Er nimmt ihn wirklich wieder ganz auf. Und dem Sohn, was tut der? Es geht ihm plötzlich ganz um das, um was es dem Vater geht. Jetzt ist er ganz zu Hause. Der Sohn, ihm geht es um das, um was es dem Vater geht. Und da will Jesus hineinführen. Und soll es auch darum gehen, um was es dem Vater geht. Mir soll es darum gehen, um was es dem Vater geht. Warum? Weil ich weiß, dem Vater geht es um das Beste für die Welt. Wenn wir den Willen Gottes, um das, was es Gott geht, tun, dann kommt Segen und Heil in die Welt. Dann geht's weiter. Gell? Uns muss es um das Reich Gottes gehen und alles andere wird uns... Genau. Euch muss es zuerst um das Reich Gottes gehen und alles andere wird euch dazugegeben. Das ist die Zusage Jesu und das dürfen wir auch annehmen. Uns geht es ums Reich Gottes. In eurer Familie, mit euren Kindern. Euch geht es ums Reich Gottes. Diese Kinder sind eine wunderbare Gabe Gottes. Er hat mit ihnen was vor. Uns soll es auch in der Erziehung bei den Kindern um das Reich Gottes gehen. Die Ehe, eine wunderbare Gabe Gottes. Ein Geschenk für die Welt. Uns soll es darum gehen, gesegnete Ehen zu haben, weil Gott damit die Welt segnen will. Ja? Die Welt will die Ehen kaputt machen, freie Partnerschaften und, gell? Mit allen möglichen Beziehungen, gleichgeschlechtlich oder sonst was. Ja, alles kein Ding für die Welt. Aber Gott will doch gesegnete Ehen die Welt segnen. Mhm. Euch soll es um das Reich Gottes gehen und alles andere wird euch dazugegeben werden. Jetzt können wir sagen, Gottes Wünsche werden die Wünsche der Jünger. Also, wir können das jetzt gemeinsam sprechen. Im ersten Teil. Und diese Sorge, werdet ihr merken, da meint er uns so uns. Da meint er uns, weil er uns retten will, weil er uns Leben schenken will. Den Jüngern geht es um die Sorgen Gottes und machen diese zu den ihren. Und deswegen gilt eben am Schluss, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Das kommt in den ersten drei Bitten zum Ausdruck. Da spüren wir, das Vaterunser ist wirklich ein Gebet der Jünger. Und zwar, Gott sei Dank ist der Haupthandelnde Gott. Und dann kommen auch ich und wir. Und das müssen wir erst lernen. Also die Deutschen haben dann ein bisschen größere Probleme, bei den Österreichern ist es ein mittleres Problem und bei den Tirolern ist es ein geringeres Problem, ja, weil es ja wahrscheinlich schon ganz anders läuft, oder? Ich weiß jetzt nicht, gell? Aber die einen müssen ja immer alles fest in der Hand haben, wenn ich es mache, dann ist es gemacht, gell? Und wenn ich es nicht mache, dann läuft es halt nicht. Ja, oder? Ist es nicht so? Und als Christen müssen wir immer wissen, Gott tut's. Ja, schau mal, jetzt diese ganze Tage, wenn ich jetzt komme und sage, na Wolfgang, du hast ja die Exerzitien ja schon 5-mal gehalten oder 10-mal oder 20-mal, also das läuft schon und ich mache das schon, gell? Denn ich bin ja jetzt inzwischen wieder Profi drin, dann darf ich sicher sein, das Eigentliche und Wesentliche fehlt. Nämlich, wenn Gott nicht was tut hier. Wenn er nicht der Haupthandelnde in dem ist, was ich sage, dann darf er heute Nachmittag heimfahren und sagen, es bringt so oder so nichts, gell? Vielleicht ein paar nette Gedanken schon. Nein, der Haupthandelnde, der in unseren Herzen wirkt und der uns zu Schüler macht und zu Mitarbeiter Gottes, das ist immer Gott selber. Und so wünsche ich uns jetzt in diesen Tagen ganz tollen, ganz intensive, innige Gemeinschaft mit Gott. Ja, soweit, liebe Schwestern und Brüder, der erste Teil. Und morgen fangen wir dann an mit diesen Bitten. Geheiligt werde dein Name. Was steckt da dahinter? Ein neues Miteinander. Gott, Mensch. Und da dürfen wir Gott sei Dank wissen, dass Gott was vorhat. Und nicht nur ich. Gell? Schön. Guter Herr, wir danken dir für das Vaterunser, für dieses kurze Gebet, das so ein lauter Schrei ist, dass du uns aus dieser Not, dieser Welt hineinführst, wie du die Welt siehst und die Welt segnest. Wir danken dir, dass wir teilhaben dürfen, um was es dir geht in dieser Welt, denn dein ist alles und du hast alles geschaffen. Herr, so segne jetzt uns und lass heute uns immer wieder einen dieser Gedanken in unserem Herzen erwägen, damit diese Tage für uns alle zum großen Segen werden. Amen. Ich danke euch für euer Zuhören und sind noch Fragen da, die vielleicht so aktuell sind, dann gebe ich noch kurz darauf Antwort anderhalb. Sonst gibt es auch morgen noch Gelegenheit zur Aussprache. Ja? Sind noch Fragen?